Guten Morgen aus Kempen, hier ist DL5WJ, willkommen zum UKW-Wetter. Der Herbst streckt nun doch allmählich seine Fühler aus, nachdem wir durch den Spätsommer verwöhnt worden sind. In mehreren Schritten wird es in der kommenden Woche deutlich kühler. Auf ein bisschen Altweibersommer dürfen wir aber auch noch hoffen. An diesem Wochenende vertreiben Schauer und Gewitter die feuchtwarme Spätsommerluft endgültig nach Süden. Gestern wurden landesweit noch 21 bis 26 Grad erreicht, aber bereits heute fließt aus Nordwesten bereits deutlich kühlere Luft ein. Lediglich im Süden und Osten Deutschlands wird die 20-Grad-Marke nochmal erreicht oder leicht überschritten. Während es am Montag gelegentlich regnet, beruhigt sich das Wetter anschließend wieder. Bis zur Wochenmitte bleibt es bei einem Wechselspiel von Sonne und Wolken meist trocken. Mit 15 bis 20 Grad ist es aber deutlich frischer als bisher. In der zweiten Wochenhälfte macht sich zunehmend ein Tief über Skandinavien bemerkbar. Die Folge ist kühles, wechselhaftes und besonders im Norden auch recht windiges Wetter. Die Höchstwerte gehen noch etwas zurück. Am nächsten Wochenende deutet sich von Südwesten allerdings schon wieder eine Wetterberuhigung an. Ob dies ein freundliches Ende des Septembers einleitet, kann ich heute noch nicht sicher genug vorhersagen. Aber auch im Oktober ist es noch nicht zu spät für den Altweibersommer. Die Gebiete mit Tropo-UKW-DX-Überreichweiten bis zu den Indizes 4 bis 6 treten im Bereich der britischen Inseln auf, mit Maxima über Mittelengland und nordwestlich von Schottland. Indizes 4 bis 5 werden ab Dienstag über der Nordhälfte Frankreichs, dem Ärmelkanal und Südengland, Teilen der westlichen Nordsee und im Bereich des Golfes von Biskaya erreicht. Verfolgen Sie dazu die aktuellen Prognosekarten auf www.dxinfocentre.com/tropo-nwe.html. Ich gebe zu, unser letztes Thema, wie Hagel entsteht, war nicht ganz einfach. Eine Wortmeldung habe ich dazu erhalten. Es könne doch nicht sein, dass eine relative Feuchtigkeit auf Werte über 100% ansteigt. Bei 100% sei doch der Sättigungsdampfdruck erreicht. Im Prinzip ist das richtig, nur Wasser ist eine äußerst eigenwillige Flüssigkeit. Denken Sie nur mal daran, dass Wasser bei plus 4 Grad Celsius sein größtes Gewicht annimmt, welcher Tatsache wir unter anderem die Existenz von Leben auf unserem Planeten verdanken. Beim Sättigungsdampfdruck gibt es auch eine Besonderheit. Er ist im Bereich von flüssigen Wolkentröpfchen höher als im Bereich von Eiskristallen. Wird somit ein Tröpfchen spontan zu Eis, ist für das entstandene Eiskristall der Dampfdruck des Wassers einfach zu hoch, liegt dann tatsächlich etwas über 100%. Diese Supersättigung führt dann zu dem extrem schnellen Wachstum des Eiskristalls. Und den Rest kennen Sie ja vom letzten Sonntag. Machen wir heute mal etwas Einfacheres und stellen uns die Frage, wieso schweben eigentlich die Wolken über uns? Warum steigen sie manchmal hoch in den blauen Himmel und warum fallen sie nicht auf die Erde herunter? Oder wie kommt es, dass ein Heißluftballon in der Luft steigen, schweben oder sinken kann? Es geht also heute um die Frage des Auftriebs in Gasen und Flüssigkeiten. Wie kommt es zum Auftrieb? Beginnen wir mit Flüssigkeiten, zum Beispiel dem Wasser, und gehen dabei zurück nach Griechenland ins 2. Jahrhundert vor Christus. Dort lebte in Syrakus der berühmte Physiker Archimedes. Archimedes war vom König beauftragt worden, herauszufinden, ob dessen Krone wie bestellt aus reinem Gold wäre oder ob das Material durch billigeres Metall gestreckt worden sei. Diese Aufgabe stellte selbst Archimedes vor große Probleme, denn die Krone durfte bei den Untersuchungen nicht den geringsten Schaden erleiden. Archimedes hatte schließlich den rettenden Einfall, als er zum Baden in eine bis zum Rand mit Wasser gefüllte Wanne stieg und dabei das Wasser überlief. Er erkannte, dass die Menge Wasser, die übergelaufen war, genau seinem Körpervolumen entsprach. Angeblich lief er dann, nackt wie er war, durch die Straßen und rief, »Heureka, Heureka! Ich habe gefunden, ich habe gefunden!« nicht zu verwechseln mit dem Ausspruch von Trapattoni, ich habe fertig. Was hatte Archimedes eigentlich herausgefunden? Er fand heraus, die Auftriebskraft eines Körpers in Wasser ist ebenso groß wie die Gewichtskraft des vom Körper verdrängten Wassers. Jetzt muss ich mal ein Beispiel machen. Wie viel wiegt eine 1-Euro-Münze? Sie können das nachprüfen, 8 Gramm. Wenn Sie diese ins Wasser werfen, geht sie unter. Und warum? Weil sie mehr als 8 Gramm Wasser verdrängen muss, um zu schwimmen. Nun falten Sie ein kleines Boot aus Alufolie und legen es zusammen mit der Münze darin auf das Wasser. Boot und Euro-Münze schwimmen jetzt. Warum? Boot und Münze verdrängen jetzt mehr als 8 Gramm Wasser. Der Auftrieb ist dann größer als das Gewicht der Münze mit dem Aluminium. Jetzt konnte Archimedes auch die Echtheit der Krone überprüfen. Er tauchte die Krone in einen bis zum Rande gefüllten Wasserbehälter und machte danach dasselbe mit einem Goldbarren gleichen Gewichts. Dabei maß er die Menge des überlaufenden Wassers. Da die Krone mehr Wasser verdrängte als der Goldbarren und somit bei gleichem Gewicht voluminöser war, musste sie aus einem Material geringerer Dichte bestehen und konnte somit nicht aus reinem Gold angefertigt worden sein. Die Entdeckung des berühmten Griechen Archimedes funktioniert nicht nur mit Flüssigkeiten, sondern auch mit Gasen, zum Beispiel mit der Luft. Alles fliegt, was eine geringere Dichte als die Luft hat. Alle Dinge, welche dieselbe Dichte wie Luft haben, schweben darin und alle mit einer größeren Dichte bleiben am Boden. Die Dichte eines Körpers bestimmt ja seine Gewichtskraft. Warum steigt ein Heißluftballon? Erhitzt man die Luft in ihm, so wird sie dünner und somit leichter als die vom Ballon verdrängte Luft. Die Gewichtskraft wird geringer als die Auftriebskraft. Kühlt man die Luft im Ballon ab, wird sie dichter und schwerer. Eine Zeit lang ist sie dann so groß wie die Auftriebskraft und der Ballon schwebt. Kühlt die Luft im Innern weiter ab, steigt die Gewichtskraft weiter an und übertrifft den Auftrieb. Der Ballon sinkt. Und jetzt kommen wir zu den Wolken. Speziell zu den Haufenwolken, weil man es sich bei ihnen am besten vorstellen kann, da sie einem Ballon doch mehr ähneln. Diese Wolken sind eigentlich nichts anderes als Heißluftballons ohne Seidenhülle, ohne Gasbrenner und ohne Korb. Auch die Wolke hat ein Gewicht und verdrängt die Luft um sie herum. Durch die Kondensation des Wasserdampfes in Form von Trillionen von Wassertröpfchen entsteht in der Wolke Wärme, sogenannte Kondensationswärme. Somit wird die Wolke etwas leichter als ihre Umgebung und steigt nach oben. Aber nur so lange, bis ihre Dichte ebenso groß wird wie die Dichte der Umgebungsluft. Dann schwebt sie nur noch. Das geschieht meist, wenn die Wolke in relativ wärmere Umgebungsluft vorstößt. Dann kann sie sogar wieder absinken, löst sich auf und verschwindet vom Himmel. Der Vollständigkeit halber muss ich jetzt noch erwähnen, dass die Wolkenuntergrenze bei diesen Vorgängen ziemlich konstant bleibt. Diese Grenze heißt auch Kondensationsniveau. Für die Spezialisten unter Ihnen, dort wird der Taupunkt erreicht. Die Wolken können also nicht bis zum Boden herunterfallen. Und was haben wir jetzt verstanden? Auch Wolken unterliegen dem Auftrieb. Man kann sie recht treffend mit den physikalischen Eigenschaften eines Heißluftballons vergleichen. Darüber hat Archimedes wahrscheinlich noch nicht weiter nachgedacht. Als einer der ersten Physiker der Menschheitsgeschichte hat er das nach ihm benannte Prinzip entdeckt, das sogenannte archimedische Prinzip. Dieses will ich jetzt hier an dieser Stelle nicht im Wortlaut vortragen, ich schreibe es Ihnen jedoch auf meiner Seite als Bonus mit auf. Schönen Sonntag und eine angenehme Woche, machen Sie es gut. Klaus Dill 5J. Da bleibt mir nur noch zum Schluss die Bemerkung, ja, der weise Archimedes ging stets zu Fuß, ging stets per Pedes, fuhr nie Mercedes.